Psalm 23 ist mir so aufs Herz gekommen, heute für die Predigt zu wählen. Und das hat mich seitdem beschäftigt. Ich habe das bewegt und habe gedacht, haben natürlich viele schon gehört. Ne? Wer von euch hat schon mal Psalm 23 gehört? Ja, die allermeisten, die anderen müssen eine Bibel geschenkt bekommen. Okay. Ja, Psalm 23 ist sehr bekannt und ist sehr beliebt. Ist sehr beliebt. Viele lieben diesen Text und hören ihn gerne. Ich werde ihn auch gleich nach Luther nochmal lesen, gleich nochmal vorlesen. Genau. Irgendwie strahlt dieser Psalm etwas aus. Da ist irgendwie eine Geborgenheit drin, eine Sicherheit drin. Ach, dieser Psalm, da können einfach viele was mit anfangen. Vorgestern auf der Autofahrt, als wir hergefahren sind, habe ich auch mit meiner Frau und meiner Tochter ein bisschen gesprochen. Sag mal, was denkt ihr? Was macht es aus, dass dieser Psalm so bekannt ist oder so beliebt ist? Ne? Und dann sagte meine Tochter so, ja, das ist irgendwie auch ein Psalm, den kann man auch schon verstehen, wenn man ganz jung ist. Wenn man ganz klein ist, ein Kind ist, kann man diesen Psalm auch schon verstehen. Da ist ein starker, ein Freund, der sich um mich kümmert, der mir hilft. Ja, und ich glaube, da ist was dran. Das ist so ein Wort aus Gottes Wort, aus der Heiligen Schrift, dass irgendwie in jedem Alter, wo du bist im Leben, irgendwie das dir was sagen kann. Und so hat mich das jetzt auch die letzten Tage besonders bewegt, diese Predigt. Und dann komme ich hierher und es kommt mir gleich entgegen. Und ich habe euch da nochmal ein Foto mitgebracht. Laufen wir zu unserer, unserer Ferienwohnung. Da habe ich gedacht, nachher sozusagen hat mich das Thema gleich wieder gehört. Diese Schafe sind mit aller Liebe sozusagen geschützt worden, dass sie dem garstigen Ostfriesenwetter trotzen können, nicht wahr? Ne? Genau. Ja, die Schafe verfolgen mich etwas. Auch heute Morgen, als wir hergefahren sind, gab es auch eine ganz romantische Szene. Da war so eine Schafherde, auffallend weiß. Ich dachte, wow, was haben die für eine weiße Wolle? Weil die Schafe, bevor das alles gewaschen ist, ist das ja meistens nicht so. Und dann gab es ein anderes Schaf, das war der Hammer. Es war eine eingezäunte Wiese, halbes Dutzend Schafe da drauf, aber das war richtig schon kurz, das Gras, richtig kurz. Und dann war so ein Maschendrahtzaun und hinter dem Zaun war aber gutes Gras. Und das Schaf hatte sich dann da so rübergebeugt und mit aller Kraft und so und versuchte, dieses Gras zu bekommen. Und ich dachte so, okay, wenn der Zaun jetzt nicht hält, dahinter ein Schlot, ne, dachte so, okay, ja, wenn man Schafe alleine lässt und die haben immer Hunger, ja, dann kann schon was passieren. Gut, wenn Schafe einen Hirten haben. Gut, wenn Schafe einen Hirten haben. Ich will nochmal darauf zurückkommen, woran kann das eigentlich liegen, dass dieser Psalm einen so anspricht. Auch dieses Bild so von dem Hirten und den Schafen, wahrscheinlich hat jeder, die meisten von uns ganz schnell so dieses Bild im Auge, ein Sonnenuntergang, eine wunderschöne Weide, ein Lämmchen, und der Hirte trägt das Lämmchen. Oh, wie geborgen ist das. Aber irgendwie ist das ja nicht die ganze Wahrheit, sondern das Leben eines Hirten sieht ja dann auch ein bisschen anders aus und auch die so, sag ich mal, wie Schafe so gestrickt sind. Ich hatte auch dieses sehr romantische Bild von Schafen und dachte so, Mensch, ich habe dann auch so die Bibel gelesen, also als ich mich auch dann Mitte 20 entschied, ich mich neu für Jesus, mit Jesus neu anzufangen, und das hat Gott sei Dank echt gefruchtet. Und damals war es schon so, dass ich auch merkte, es taucht ja mehrfach dieses Bild aus, ich müsste Schafe mal mehr kennenlernen. Was sind das für wunderbare Tiere? Und dann passierte Folgendes, wir wohnten damals auch auf dem Dorf, also wir haben echt so ein Fimmel mit auf dem Dorf wohnen, ja. Und dann war so ein freies Grundstück und dann kam da eine kleine Schafherde auf das Grundstück. Und ich dachte, tolle Gelegenheit, gehst du mal hin zu den Schafen, wie ist das wohl mit denen? Und dann kamen die auch an. Und dann ging es gleich schon los, dass mein romantisches Bild ein bisschen Risse bekam, denn da waren große und kleine Schafe und die großen Schafe nutzten das auch, dass sie große Schafe waren und rammten die kleinen beiseite. Und dann gab es da so einen Apfelbaum und ich dachte, vielleicht kann man ja so einem Schaf was zu fressen geben. Und dann ging das eben weiter. Die waren ja sowas von gierig und die kleinen wurden sowieso weg. Und dann habe ich leichtsinnigerweise so einen kleinen Apfel einem Schaf auch gegeben. Aber er hat das auch nicht irgendwie gebissen oder wollte das kauen, sondern wollte das eins runterschlucken. Und ging aber nicht. Und dann hatte das Maul so auf und saß nur den Apfel, der nicht rein wollte, und dachte, oh Gott, das Schaf, wenn das jetzt gleich erstickt an dem Apfel. Es war ganz schrecklich. Währenddessen stand ich relativ nah an dem Zaun und dann fraß ein anderes Schaf an meiner Jacke. Und dann ging ich so ein bisschen desillusioniert, ging ich dann da weg, Manometer. Das habe ich mir jetzt aber anders vorgestellt. Aber schon steckte ein Funken ganz wichtiger Wahrheit drin. Ja, so niedlich sind Schafe manchmal gar nicht und dann machen sie auch wieder Blödsinn, laufen auch gern mal weg und dann gibt es wieder Stress. Aber der Hirte liebt sie trotzdem. Und gerade deswegen ist er für die Schafe da. Nicht trotzdem, sondern gerade deswegen ist er für die Schafe da. Und das kann ein Herz schon erreichen. Da ist jemand nicht trotzdem da und der muss eben, sondern der ist gerade deswegen da, damit er das beantworten kann, dass er helfen kann, dass es diesem Schaf gut geht. Denn die Schafe sind irgendwie auch so, dass sie alleine gar nicht zurechtkommen. Lass ein Schaf irgendwo auf die Weide einfach nur gestellt sein. Wenn da kein Zaun und so weiter ist, dann ist das Schaf irgendwann weg und dann läuft es irgendwo hin und dann fällt es irgendwo rein. Irgendwas wird dann schon passieren. Ein Schaf braucht einen Hirten. Wichtiges Bild für uns Menschen. Wir Menschen können auch eine ganze Menge, aber wir brauchen Jesus. Wir brauchen Gott. Ohne ihn können wir gar nicht. Wir können das eine Zeit lang glauben, aber meistens zeigt uns das Leben dann auch, dass es doch irgendwie anders ist. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Wächter und einem Hirten? Entschuldigung. Ein Hirte ist bestimmt auch ein Stück ein Wächter, kann man sagen. Aber irgendwie ist nicht ganz das Gleiche. Ein Wächter steht an einem Platz und beschützt ein Areal, beschützt ein Objekt oder was auch immer und dann soll da nichts passieren. Aber ein Hirte macht wesentlich mehr. Ein Hirte hat eine persönliche Beziehung zu dem, wo er der Hirte ist. Und der Hirte hat eine besondere Art. Denn es gibt ja bei den Schafen, gibt es durchaus starke Schafe, aber es gibt natürlich auch schwache Schafe und verletzte Schafe. Schafe, die nicht so können oder die nicht mehr so können. Deswegen ist der Hirte auch immer jemand, der sich schauen muss, was ist denn jetzt mit diesen Schafen unterwegs zu sein, was ist denn mit diesen Schafen jetzt auch richtig, was ist denn gut. Ein Hirte ist deswegen bereit, auch mal langsamer zu gehen, eine Pause extra zu machen. Ein Hirte ist bereit, auch mal einen Umweg zu gehen, zu schauen, dass man vielleicht dann einen längeren Weg hat, aber dafür einen Weg, den Schafe auch wirklich gehen können. Weil es nicht zuerst um das Ziel geht, sondern weil er für die Schafe da ist und möchte, dass die Schafe wirklich, dass es ihnen gut geht und dass sie an ihr Ziel kommen. Dieses Bild, was im Alten Testament schon so ein Licht aufleuchten lässt, wird im Neuen Testament aufgenommen. Und Johannes 10, im Johannesevangelium, 10. Kapitel, bezeichnet sich Jesus auch als den guten Hirten. Es ist nicht von ungefähr, dass dieser Psalm 23 einen so stark ansprechen kann, sowas transportieren kann von einer Güte, einer Liebe, die man doch irgendwie sucht. Wenn es diesen Hirten doch für jeden Menschen geben würde. Wenn jeder Mensch, wie es im Psalm 23 steht, wenn jeder Mensch mit diesem Hirten, diesem Herrn, der Herr ist mein Hirte, leben würde. Wie wunderbar wäre das? Dann wäre vieles anders. Das wäre doch ein Stück Himmel. Ich möchte mit euch den Psalm jetzt mal nach Luther lesen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Wahrscheinlich hast du diese Worte schon oft gehört. Vielleicht hängen sie gar bei dir zu Hause irgendwo in einem Bild. Und sprechen dir immer wieder ein Stück Mut zu, geben dir ein Stück Vertrauen, geben dir ein Stück Sicherheit im Blick auf diesen Hirten. Und ich will mal ein bisschen auf diese Verse näher eingehen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Was heißt das eigentlich? Wenn hier Herr steht, ist das in guter lutherischer Bibel ja das, wo im Hebräischen der Name Gottes steht, wo Jahwe steht oder Jahwe, je nachdem, wie man das ausspricht, was heißt, ich bin da. Das ist schon Gottes Name, ich bin da. Es ist zutiefst sein Wesen, da zu sein und für andere da zu sein. Und zu sagen, ja, der Herr ist mein Hirte, ist eben praktisch der Schlüssel für das Leben an sich. Mir wird nichts mangeln. Daraus kann ich Zuversicht nehmen, dann kann ich mutig sein, eine Gewissheit haben, auch wenn ich gar nicht weiß, was kommt, weil er ist ja bei mir. Und das ist mehr in diesem Vers, als man vielleicht denkt, denn eine Besonderheit ist mir aufgefallen. Mir ist irgendwann aufgefallen, dass bei diesem Bibelwort wie bei keinem anderen die Beliebtheit oder dass es Leute anspricht, durch die Altersstufen durchgeht. Durch die Altersstufen geht es durch. Und ich will mit euch mal kurz 3, 4 Altersstufen durchgehen. Stellt euch einen Mensch vor mit 14 Jahren. Was ist für einen Mensch mit 14 Jahren wichtig? Du musst dich ein Stück sortieren mit deinen Eltern, du musst anfangen selber zu denken. Es kommt langsam in den Blick, dass du ein Stück selber dein Leben in die Hand nehmen musst. Wie weit das gut ist jetzt schon oder so, das ist das große Ding, das zu verhandeln. Man selber, Körper und so weiter, verändert sich. Neue Themen kommen auf den Tisch. Aber man ist schon noch mit den Eltern zusammen. Was ist da gut, wenn dieserjenige Jesus gefunden hat und Jesus sein Hirte ist? Was ist da Unterstützung? Bestimmt ein ganz großes an Unterscheiden. Was ist richtig, was ist gut? Vielleicht Eltern doch noch lieb zu haben, auch wenn sie scheinbar von dem Leben gar keine Ahnung haben mehr. Ich spreche da aus Erfahrung, dass wir haben ja auch 3 Teenies zu Hause. Klar haben sich gewisse Bewertungen, wie es Jahre vorher war, zum Teil geändert, zum Teil auch schon wieder zurückverändert, Gott sei Dank. Das ist eine besondere Zeit für alle Beteiligten. Und ich gehe mal 10 Jahre weiter. Jemand ist 24 geworden. Ausbildung wahrscheinlich abgeschlossen. Vielleicht auch schon geheiratet, vielleicht auch schon mittlerweile das Verantwortung für ein anderes Leben zu haben, weil ein Kind, 2 Kinder da sind. Man ist jetzt wirklich eigenständig, man ist ausgezogen. Kann natürlich auch ein paar Jahre noch hinziehen oder ein bisschen früher passieren, aber mit 24 sieht die Welt vollkommen anders aus als mit 14. Das, was im Jahr, als man 14 war, Antworten waren und was mit Jesus wichtig war, ist weiter ein Schatz, den wir auch über unser Leben sammeln können. Wirklich diese Stadien, diese Abschnitte wirklich mit Jesus zusammenzugehen. Aber dann mit 24 muss Neues gefunden werden. Wie lebe ich denn jetzt eine Ehe? Wie übernehme ich jetzt Verantwortung vielleicht für ein Kind? Wie ist es da jetzt Erwachsener zu sein? Auch irgendwie da anders zu leben. 20 Jahre weiter, 44. Mit 44 ist bei vielen, also wenn wir das jetzt mal so weitergehen, da ist die Ehe jetzt schon ein bisschen älter. Hoffentlich. Für manche ist die Ehe auch schon wieder vorbei. Kinder sind größer geworden. Im Beruf ist man jetzt ein alter Hase. Viele Dinge, was damals wichtig war mit 14, 24, man lebt ganz anders, muss das Leben neu finden. Wie mache ich das alles? Und wieder brauche ich Jesus in einer ganz anderen Weise. Vielleicht genau das zu sagen. Jesus, jetzt sind wir 15, 20 Jahre verheiratet. Herr, ich brauche dich. Lass mich das mal neu verstehen mit der Ehe. Wie geht denn das jetzt weiter? Weil es ist ja seine Erfindung und die ist gut. Und er hat das gut gemacht. Aber alles, was er geschaffen hat, gehört mit ihm zusammen. Und mit ihm zusammen funktioniert es dann auch gerade richtig und gerade gut. Ich brauche Jesus wieder neu. Und gerade ist das wichtig. Ein Grund, warum Leute vom Glauben dann wieder Abstand nehmen und schon sagen, ja, nee, Jesus ist schon in Ordnung, Gott, ich glaube auch an Gott, aber eigentlich ihr Leben vollkommen alleine leben. Weil das, was sie vielleicht mit 14 in der Jungschar oder nach der Jungschar oder der Jugend noch gut gehört haben, mit 24 noch bejaht haben und im Lobpreis gefeiert haben, irgendwie der Glaube nicht weiter mitgelebt hat, der Glaube nicht weiter mitgewachsen ist und die Antworten und die Verbindung mit Jesus dann mit 44 nicht mehr da ist. Das ist jetzt ein Platzhalter, kannst du auch 40 oder 48, ne? Ihr versteht, es geht um diese Lebenssprünge, wo sich so viel verändert hat, dass wir Jesus auch neu brauchen, dieses Leben mit ihm neu einzuleben, dass er wieder neu unser Hirte wird. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. So kann es vielleicht sein, dass jemand 10, 15, 20 Jahre Christ ist und es so gut ist, in dem Moment das zu bemerken, eigentlich habe ich mich ganz schön weit von meinem Hirten entfernt. Und tatsächlich, obwohl man so lange Jahre Christ ist und sich hat vor so vielen Jahren schon taufen lassen, ganz neu im Herzen echt zu werden vor Jesus und zu sagen, Jesus, ich gebe dir wie ganz neu mein Leben hin. Lass mich meinen Beruf, meine Beziehung zu Geld, meine Ehe, meine Beziehung zu Sexualität, das ganze Ding, wie lebe ich als politischer Mensch in dieser Zeit, ich gebe dir das ganz neu hin. Nicht damals in der Jungschar, da war ja alles einfach und so weiter, sondern heute und jetzt will ich mit dir leben, Jesus. Und ich gebe dir das ganz neu hin. Sei mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln, das Neue in Empfang zu nehmen. Und dann geht es in Vers 2, geht es weiter. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Hier ist es ganz interessant. Vom Urtext her, also vom Grundtext her, ist es ein bisschen besser zu übersetzen. Er lagert mich auf grünen Auen und führt mich zum stillen Wasser. Das, was hier steht, ist jetzt auch nicht falsch und so weiter, ist schon gut, aber so ein bisschen ist ja auch gut, ein bisschen genauer hinzugucken. Er lagert mich auf grünen Auen und führt mich zum stillen Wasser. Weil ein Schaf und wir Menschen, wir brauchen eben Sicherheit. Das ist ein Ausdruck von Lagern, ein wirklich sicherer Platz. Und grüne Auen sind deswegen grüne Auen, weil viel Wasser da ist und deswegen viel Wuchs da ist. Da muss ein Schaf also auch nicht ewig arbeiten, bis es mal satt ist, sondern da wird losgelegt und dann ist das Schaf auch bei Zeiten satt und dann kann es sich auch wieder lagern. Ein Zeichen von Versorgung, von Sicherheit, von Fülle. Und Schafe sind ja nun auch nicht so die Klettermeister. Es gibt ja gewisse Bergziegen, die Gewaltiges hinbekommen, nicht wahr? Ja, aber so sind Schafe nicht. Wenn Schafe an ein Gewässer kommen, wo eine gewisse Strömung ist, kann das für ein Schaf auch schief gehen. Deswegen ist es für ein Schaf gut, dass es stilles Wasser hat und dort auch ordentlich trinken kann. Und dieser Hirte weiß, wo es diese guten Auen gibt, wo es dieses stille Wasser gibt. Und so eben auch für unser Leben, in dem wir Menschen leben. Da, wo wir Leben gefunden haben, kann es auch sein, dass es ein Stück weit wie abgegrast ist. Und dass unser Hirte uns neues Leben geben muss. Und dass er uns zu Wasser führt, zur Erquickung unserer Seele auch führt, was uns eben nicht wegreißt mit irgendwas. Das können zum Beispiel gewisse Medien sein. So Filme können zum Beispiel echt Spaß machen. Netflix oder anderes hat schon einiges zu bieten. Aber es kann einen auch ganz schön mitziehen, ganz schön beschäftigen. Vielleicht hat der eine oder andere schon erlebt, dass so eine Serie einen schon ganz schön gefangen nehmen kann. Und dann die nächste Serie und so weiter. Und das ist so ein Beispiel für Strömung, wo es einen ganz schön so ein Schaf mitreißen kann. Das Wasser ist nicht schlecht, aber die Strömung ist zu viel. Und dieser Hirte, der zu stillem Wasser führt und dass das Schaf sicher gelagert ist. Er erquickt meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Auch der große Unterschied wieder zum Wächter. Nicht nur nichts passiert, es ist irgendwie sicher, sondern der Hirte schaut, dass es auch innerlich dem Schaf gut geht. Jesus schaut, dass es uns, dass wir nicht nur irgendwie nicht so größeren Blödsinn machen oder so, oder irgendwie im Großen und Ganzen es passt, sondern er will leben für dich. Im Johannesevangelium Kapitel 10, Vers 10 steht es, dass er Leben in Fülle geben möchte. Er möchte, dass du Leben in Fülle hast. Ein Hirte, der seine Schafe liebt und er möchte, dass sie Leben in Fülle haben. Dass die Seele richtig erquickt wird. Hast du das schon mal erlebt, dass du richtig erquickt wurdest, weil irgendwas Tolles passiert ist? Oder vielleicht du hast in Gottes Schöpfung geblickt und es ist eben über deine Seele hinausgegangen, echt in deinem Geist angekommen und du hast diese Schöpfungsmacht, diese Herrlichkeit Gottes hat aus seinen Werken, aus seinem Schöpfungswerk zu dir gestrahlt oder du hast seine Vergebung erlebt oder Gottes Wort hat sich geöffnet und deine Seele erquickt. Wie gut, wenn der Herr das immer wieder tut. Weil es genug gibt von Dingen, die uns eben gerade nicht erquicken. Manche Sachen sind auch echt anstrengend, manches bedroht uns auch, macht uns vielleicht Angst und liegt uns drauf. Manchmal reicht es da auch einfach mal wieder ein bisschen die Nachrichten zu lesen, wo man wirklich da nicht so beschwingt und erquickt dann rausgeht. Ah, wie gut, dass er darüber steht, dass er größer ist, unsere Seele immer wieder neu erquicken kann. Und da ist dann diese andere große Sache. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Ich muss mal kurz hier gucken. heißt in anderer Übersetzung, er führt mich auf seinen Pfaden der Gerechtigkeit oder eben auf seiner Straße um seines Namens willen. Wie gut, nicht weil ich es richtig gemacht habe, nicht weil ich alles verstanden habe, nicht weil ich gut bin oder es so geschickt anpacke, was natürlich immer gute Dinge sind, aber es reicht eben nicht, aber um seines Namens willen. Gott, Jesus heißt, Gott rettet, weil er ist, dass er mich führt. Ich vertraue auf ihn, nicht aufgrund meiner Stärke, sondern aufgrund seiner Stärke finde ich den Weg, den Faden seiner Gerechtigkeit. Dinge sind verwickelt, Dinge sind schwierig, aber er hat einen guten Pfad. Halleluja. Wir machen weiter bei Vers 4. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Ob ich schon wanderte im finsteren Tal, das steht wörtlich, wanderte im Tal der Todesschatten. Also wirklich krasse Bedrohung. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, wahrscheinlich viele haben es tatsächlich erlebt, dass du einem Menschen begegnet bist, der in großer Not war, sehr krank war und wo der Tod irgendwie nahe war. Man hat das gespürt. Oder du hast einen Unfall erlebt oder auch wir als Familie haben das mal erlebt, einen schrecklichen Unfall, wo eins unserer Kinder wirklich in Todesbedrohung war. Ich habe diesen Todesschatten gespürt. Was wäre, wenn? Und dieser Schatten war da und es ist ein Glück an uns vorbeigegangen. Gelobt sei der Herr. Aber es gibt diesen krassen Schatten, diese Gegenwart von wirklich schlimmen Dingen. Und dann steht hier, fürchte ich mich nicht. Fürchte ich mich nicht. Wow. Weil er der Größere ist, weil er über dem Tod steht. Dein Stecken und Stab trösten mich. Hier hat jemand sich mit der Deko Mühe gegeben. Vielen, vielen Dank. Und wir haben hier auch einen handelsüblichen Stab. Sehr schön. Einen Bambusstab. Den muss man sich bei den Hirten, wie das gemeint ist, hier noch ein bisschen größer vorstellen. Der hat jetzt hier vielleicht seine 1,60, vielleicht nochmal knapp einen Meter drauf oder so. Und dann hatten sie eben den Stab. Der hatte dann oft auch noch so eine Wölbung, so eine Krümmung. Ne? Der konnte dann also das Schaf auch aus gewissen Dingen so ein bisschen so rausziehen, ohne ihm groß weh zu tun, ja, also ihm zu helfen. Ja? Genau. Oder auch, was die Dornen und was ich was angeht oder so, hat es wohl manche guten Dienste getan. Und das heißt, dem Schaf helfen können, wenn es irgendwo festsitzt oder irgendwo Problem hat. Meine Family hat gestern Tiervideos geguckt, während einer geschwitzt hat, die Predigt vorzubereiten, ne, hatten die ihren Spaß. Aber einmal gehe ich hin und der Herr ist ja echt der Hammer. Also die Schafe haben mich echt verfolgt die letzten Tage. Das Video, was ich gesehen habe, war so ein Schaf dann in so eine Erdspalte rein. Ne? So, aber nicht so tief, vielleicht so einen Meter, aber sitzt da eben voll fest. Dann haben sie das Schaf rausgezogen und der Witz war jetzt, Schaf rausgezogen, Schaf pest weg, wie verrückt, wie von der Tarante gestochen, um 6 Meter weiter gleich wieder reinzuknallen. So, genau, also die Schafe haben es schon drauf. Aber der Hirte hilft ihm. Und der Stecken ist eben wirklich so ein Prügel, kann man sagen, ne? So ein ordentlicher, fetter Knüppel, der einfach gegen wilde Tiere, wie sie es damals hatten, als Waffe eingesetzt werden konnte. Heißt im Bild gesprochen, Jesus, Gott, dieser Hirte, der verteidigen kann. Gefahren, die gefährlich sind, wirklich verteidigen kann. Der stärker ist. Und deswegen ein Trost. Ich bin sicher, trotz der großen Bedrohung. Und dann geht es weiter. Zum Teil sind es dann nicht nur Gefahren, sondern satte Feinde. Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Durch diesen Hirten verändert sich alles. Durch diesen Hirten verändert sich alles. Weil was ist sonst, wenn ein Feind einen bedroht? Vielleicht muss man fliehen oder muss sich stark wappnen. Man muss sich hart machen, muss sich stark machen. Jetzt geht es um alles. Jetzt ist es nicht irgendwie entspannt, sein Mahl einzunehmen oder einfach jetzt sich mal zu salben, was ich was für Geschichten. Aber durch den Hirten werden die Dinge verändert, weil er der Stärkere ist. Sind Größen von wirklich von Fülle, von Frieden, wirklich standhaft bleiben zu können und einer gewissen Ruhe trotz eines Feindes, der einen bedrängt. Der gute Hirte. Und wenn man diese Sachen so hört, wo man Vers für Vers durchgeht, kann man nur sagen, das wär's doch. Das ist doch die Antwort für unser Leben. Die Antwort, wie ein Menschenleben gelingen kann, wenn es diesen Hirten gibt. Diesen Hirten zu wählen. Und Jesus Christus ist dieser Hirte. Und es gibt auch nur einen. Nur in einem Namen ist das Heil. Dieser Hirte ist die Antwort, das Leben gerettet, wird das Leben gelingt. Dieser Hirte. Wenn man ihn wählt, der Herr ist mein Hirte. Und schließlich ist der 6. Vers vielleicht der überraschendste Vers. der heißt, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Wo man jetzt wirklich sagen könnte, okay, das ist doch jetzt vielleicht ein bisschen viel. Ist das nicht doch ein bisschen dick aufgetragen, weil haben wir nicht alle Leid, alle Bedrängnisse, alle Not, wie soll denn das möglich sein? Geschrieben, ich meine, Gott hat die Bibel geschrieben, aber hat Menschen dazu gebraucht, hat ihn ja nur der David. Kann man vielleicht sagen, ja gut, der David. Der David war ja nun begünstigt. Er hat erstmal den Goliath umgehauen und überhaupt, dann ist er König geworden, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Der hat ja auch gut reden, könnte man sagen. Wer aber die Geschichte von David besser kennt, der weiß, nee, so einfach war das Leben von David gar nicht. Der hat wirklich schlimme Dinge erlebt. Das erste war, dass das mit dem König Saul ja gar nicht alles so ganz einfach lief. Der hat ihn dann zwar an seinen Hof geholt und verschiedene gute Dinge passierten, aber dann ging auch bald, kam ein Neid und dann kam ein Hass und Saul hat mehrfach versucht, ihn zu töten. Und Saul war für David nicht nur ein Feind. Er sagt einmal zu ihm, Vater, Vater. Da hat jemand ein Herz diesem Saul auch zugewendet. Fällt ja auch damals auf, als diese Salbung ist, ich will jetzt nicht zu tief reingehen, aber es ist extrem interessant, die Geschichte vom David ein bisschen genauer anzuschauen. Alle Söhne zeigt der Isai dem Samuel, als er den König salben will, vor, aber den David nicht. Obwohl er bereits wirklich als junger Mann, mindestens standhafter Teenager, da die Schafe hütet. Wie war wohl seine Beziehung mit seinem Vater? Und dann wird Saul ihm doch wohl auch eine Vaterfigur und dieser Saul lehnt ihn nicht nur ab, sondern will ihn gar töten. Und später passieren andere Sachen im Leben von Saul. Man weiß in der Regel, dass es diese Geschichte mit der Batseba gab und so, aber vor allen Dingen, bei aller Vergebung und Gnade Gottes, hat es viel Unordnung in die Familie von David gebracht. Sein Erstgeborener, der Amnon, ist später einer, der seine Schwester missbraucht. Der zweite Sohn kommt zu Tode und der dritte ist Absalom, der sogar versucht, das Königtum an ihn zu reißen und der später dabei auch zu Tode kommt. David hat viel Leid erlebt, musste damals seinen Thron verlassen, musste vor Absalom fliehen und war oft vom Tode bedroht. Wie kann so jemand schreiben, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Es hat ja nun tatsächlich gerade jemand geschrieben, zeugnishaft, über Leben mit dem Herrn, der eigentlich ganz anderes erlebt hat. Und die Antwort ist, David ist viel Hartes und Leid sehr wohl begegnet. Und natürlich hatte, wie wir anderen Menschen auch, manches davon auch selber erzeugt. Und da kommen wir auch nicht drum hin, dass gewisse Dinge von Leid, von Schwierigkeiten uns begegnen. Aber die Frage ist, was kommt von Gottes Seite dazu? Und das ist der Punkt, was David immer wieder erlebt hat. Dass Gott ihn dann, wie wir auch mit diesem Stab, ja, er ist wirklich schlimme Wege gegangen. Ja? Mit Batseba zum Beispiel und hat er den Propheten Nathan gesendet, aber er hat sich wieder zurückführen lassen. Er hat sich wieder zurückführen lassen. Und das ist bei Gott wesentlich höher im Kurs, dass wir uns von ihm zur Buße führen lassen, als dass wir gar nichts falsch machen. Denn Letzteres ist gar nicht möglich. Wir werden irgendwo Dinge vermurksen. Aber Gottes Frage ist, kann ich dich zur Buße führen und wirst du dann meine Vergebung suchen und diese Vergebung annehmen? Das ist der Punkt, den David unter anderem so ausgezeichnet hat. Das war der herausragende Punkt. Er hat nicht alles richtig gemacht, er hat auch gesündigt, aber er hat sich zurückrufen lassen. Und diese Gnade hat ihn verändert, diese Gnade hat ihn reifen lassen. Und diese Gnade wiegt auch auf. Ich habe manches Mal Menschen gehört, die davon berichtet haben, von diesem Aufwiegen, und sie haben immer wieder etwas gesagt, das ging ungefähr so. Ich habe schlimmes Leid erlebt. Ich war dem Tode nahe. Ich habe manchmal auch an Gott gezweifelt, aber dann war er wieder da. Er hat mich getragen. Und jetzt hat er mich durchgebracht. Und sagen dann, ich will diese Zeit nie wieder erleben. Aber ich will sie auch nicht missen, weil Jesus mir so nah war. Er wiegt auf. Und in diesem Aufwiegen und diesem Berühren Gottes kann ein Zeugnis im Herzen entstehen, wie dann auch ein David es niederschrieb. Gutes und Barmherzigkeit werden wir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Dieser Hirte, und er ist Jesus Christus, im Neuen Testament wird er dann groß und streit auf. Dieser Vers ist so herrlich, weil Jesus, ohne dass sein Name genannt wird, in seinem Herzen, in seiner Liebe hier schon so aufleuchtet im Psalm 23. Aber das Neue Testament offenbart ihn dann und bietet ihn an und er ist gesendet zu uns Menschen, zu uns allen. Wir wollen jetzt gleich zusammen ein Lied singen. Und schau, was diese Botschaft heute dir gesagt hat. Jesus ist wichtig, sein Wort ist wichtig. Das ist das Eigentliche, was in diesem Gottesdienst wichtig ist. Und du mit ihm. Und du mit ihm. Wir sind immer gerufen, teilzunehmen, uns ansprechen zu lassen, nicht nur Zuschauer zu sein. Wo bist du heute vielleicht angesprochen, genau auf diese Botschaft zu antworten und vielleicht ganz neu zu sagen, vielleicht können wir nochmal auf Vers 1 machen, bitte, von dem Psalm. Und dass dieses Wort an dein Herz ranzulassen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wunderbare Verkündigung, wunderbares Wort, Wahrheit, Halleluja, aber gilt es auch für dich? Gilt es auch für dein Herz? Kannst du das auch jetzt sagen? Gut, wenn du das vor 5 oder vor 25, was ich was, Jahren gesagt habe, aber kannst du es heute sagen? Ja, Jesus, du bist mein Hirte und weil du da bist, mir wird nichts mangeln. Oder ist vielleicht heute der Zeitpunkt zu sagen, ich sage es neu. Ich sage das neu zu Jesus, sei mein Hirte. Und dann spürst du vielleicht auch schon gewisse Lebensbereiche genau und da wäre es ganz besonders wichtig, Jesus, dass du ganz neu mein Hirte bist und ich lade dich ein. Wir wollen jetzt ein Lied singen und ich bitte mal das Lobpreisteam nach vorne zu kommen, wo wir Gott loben wollen und gerade wegen dieser Seite von ihm, dieser wunderbaren, gnädigen Liebe, mit der er uns liebt. Vielleicht machst du in dieser Zeit schon was fest. Ich werde danach ein Gebet sprechen, wo ich das versuche ein bisschen aufzunehmen und möchte gerne so ein Segnungsgebet sprechen in dieser Hinsicht. Du bist dann eingeladen, musst dann schauen, wie weit es zu deinem Herzensgebet machst. Lasst uns Gott loben.